Und das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, das ist etwas, das geht gar nicht anders, als dass diese Dinge unser Leben prägen und verändern. Denn Jesus sagt, pass mal auf, das Größte in deinem Leben, was dir passieren kann, ist, dass du zu mir kommst, dass dir die Schuld in deinem Leben vergeben wird, die Fehler, deine Probleme, deine Nöte, deine Sorgen, all das kannst du zu mir bringen. Und ich möchte dir ein neues Leben geben im Austausch zu deinen negativen Problemen. So eine Bank würde ich gern mal haben. Der bringst du deine Schulden oder kriegst von ihr ein Guthaben. Das wäre doch mal eine gute Erfindung. Das ist das, was Jesus uns gibt. Das ist das, was er sagt. Das ist das, was ich für dich habe. Das ist das Größte, was du in deinem Leben mit Gott erleben kannst, dass deine Schuld vergeben ist. Aber das ist nicht alles. Und viele Christen leben aber genau nach diesem Motto, dass das alles ist. Mein Jesus ist für mich gestorben, ich kann ihm meine Schuld bringen, er gibt mir ein gutes Gefühl oder Frieden und all diese Dinge und das ist gut. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht alles. Jesus hat mehr für dich. Er spricht nicht nur von Gerechtigkeit und Frieden und Ruhe, sondern er hat noch eine Verheißung für uns. Und diese Verheißung, die wurde 800 Jahre, bevor Jesus gelebt hat, schon ausgesprochen. Dass dieser eine Tag kommen wird, an dem Gott die Schuld von den Menschen nehmen wird. Und dass dann, wenn das geschieht, dass etwas Zweites kommt. Nämlich, dass Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch, auf jeden Menschen, auf jeden, der diesen Geist empfangen will. Ihr Lieben, viele Christen leben in der Vergebung. Und das ist eine gute Sache. Aber sie vergessen, dass Gott über die Vergebung hinaus für sie Segnungen vorbereitet hat, die für ihr Leben von entscheidender Bedeutung sind, die das Leben eines Christen dramatisch verändern können, die solche Dinge ermöglichen, wie wir es gerade gehört haben, wie wir es gesehen haben, wo Männer angesprochen werden, die nicht in eine Gemeinde kommen können, weil der Geist Gottes wirkt, weil er zu ihren Herzen redet, weil da diese Stimme ist, hörbar, kehr um. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte und das ist das, was wir an Pfingsten feiern, dass dieser Heilige Geist in diese Welt gekommen ist, dass Gott nicht nur punktuell, wie wir es im Alten Testament sehen, immer wieder seinen Geist auf einzelne Menschen legt, sondern dass dieser Geist ausgegossen wird, für jeden zugänglich und für jeden empfangbar. Und so waren vor 2000 Jahren in einem Raum ähnlich groß wie hier eine Gruppe von Menschen versammelt, eine ähnliche Größe wie hier. 120 Leute ohne Lobpreisteam, ohne Technik und nicht ganz freiwillig. Sie waren dort, weil sie mussten. Vielleicht bist du heute Morgen auch nicht ganz freiwillig hier, sondern weil deine Frau gesagt hat, wir gehen heute in den Gottesdienst. Das ist die beste Voraussetzung, heute Morgen etwas zu erleben. Diese Leute waren nicht freiwillig dort. Warum? Weil Jesus ihnen gesagt hatte, sie müssen dort bleiben. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er den Menschen gesagt, oder seinen Jüngern gesagt, bleibt hier in Jerusalem, verlasst diese Stadt nicht. Ich möchte gerade diese Verse lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5 und dann Vers 8. Und dort heißt es einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe mit euch darüber gesprochen, sagt er. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ihr Lieben, wenn wir dieses Wort in der Apostelgeschichte nehmen und wenn wir das anschauen, dann sind mir zwei Punkte für heute Morgen wichtig. Die Jünger blieben in Jerusalem, um auf den Heiligen Geist zu warten. Gott ist ein Gott, der uns eine Verheißung gibt. Aber diese Verheißung ist nicht so, in dem Moment ist alles da und geregelt und mir geht es gut und ich habe alles, was ich brauche und dann kann ich wieder weitermachen mit meinem Geschäft, was sonst irgendwie liegen bleibt. Sondern was wir sehen, Jesus sagt seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem und wartet, bis Gott seine Verheißung erfüllt, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und sie kamen in diesem Moment jeden Tag zusammen, um zu sehen, ob heute vielleicht nicht der Tag ist, von dem Jesus gesagt hat, dass er sein soll. Sie kamen zusammen Tag für Tag für Tag. Ein Tag nach dem anderen verging und es passierte nichts. Sie trafen sich und sie beteten und es passierte nichts. Eine Woche lang und es passierte nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ihnen gegangen ist dabei. Zu warten und zu warten und zu warten. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche am Freitag ein Buch bestellt, online. Ist vergriffen, Katrin, ich konnte es leider nicht bei euch im Buchladen kaufen. Ich musste es gebraucht kaufen. Und ich habe am Freitag die Versandbestätigung erhalten. Direkt am gleichen Tag. Ihr Buch ist im Versand. Habe ich gedacht, das ist eine gute Sache. Im Versand, Freitag, okay, Samstag, ja, Werktag oder nicht, mal gucken. Vielleicht kommt es am Montag, aber ansonsten am Dienstag. Dann habe ich dieses Buch. Habe mich darauf gefreut. Es kam der Montag, es kam nicht. Kein Problem. Ich wusste, na, ich warte noch einen Tag. Es war Dienstag, aber dieses Buch kam nicht. Es war Mittwoch und das Buch kam nicht. Ich wusste, morgen ist Donnerstag, ist Feiertag. Mal gespannt, ob es morgen kommt. Und das Buch kam nicht. Ich habe gewartet auf dieses Buch und irgendwie habe ich gedacht, jetzt muss ich denen mal eine E-Mail schreiben und fragen, wo denn mein Buch bleibt. Ihr habt es doch schon verschickt. Und ich warte hier und warte hier und warte hier und warum kommt denn mein Buch nicht? Und ich glaube, dass ihr genau dieses Gefühl kennt. Dass du auf etwas wartest und es kommt nicht. Meistens kurz vor Weihnachten. Ja, Amazon, wenn sie heute bestellen, dann ist es noch am 23. Dezember bei ihnen. Und du tust es und es ist der 23. Dezember, aber es ist nicht da. Und du wartest und du wirst nervös. Und ich habe gewartet auf dieses Buch 5 Tage lang. Und es war mir an diesem Tag, wollte morgens diese E-Mail schreiben, habe es dann vergessen und am Nachmittag war dann das Buch auch tatsächlich da. Ja, diese 120, sie haben nicht nur 4, nicht nur 5 Tage, nicht nur eine Woche gewartet. Sie haben 10 Tage gewartet. Immer wieder kamen sie zusammen und haben gebetet. Sie haben gewartet. Ist heute der Tag? Ist jetzt der Moment? Kommt jetzt der Geist Gottes? Kommt jetzt die Kraft Gottes, die Jesus uns verheißen hat? Und ohne dass es besonders erwähnt wird von Jesus direkt, ist mir dieses Warten bis eine enorm wichtige Sache für uns heute Morgen, dass wir lernen zu warten, bis Gott seine Verheißung, die er uns gegeben hat, erfüllt. Es gibt so viel mehr für uns, als ungeduldig auf dem Stuhl hin und her zu rutschen und uns darüber zu ärgern, dass das, was wir gerne hätten, nicht sofort passiert ist. Wir dürfen sehen an Pfingsten, dass die Jünger gewartet haben, bis der Heilige Geist kam, bis etwas passierte. Die Jünger, auch wenn sie wussten, auf wen sie warten sollten, sie wussten nicht, wann es passieren wird. Jesus hat gesagt, in ein paar Tagen. Ja, aber was sind denn ein paar Tage? Und wie wird das sein? Kommt denn der Heilige Geist? Klopft er an die Tür? Jesus hat ja gesagt, wir werden Kraft empfangen. Kommt denn dieser Heilige Geist und wir können uns nachher im Spiegel betrachten und sehen aus wie Arnold Schwarzenegger? Was passiert denn eigentlich, wenn dieser Geist kommt? Wir warten bis und was? Woran merke ich, dass jetzt diese Verheißung gekommen ist? Werden wir übernatürliche Kraft empfangen, wie sie Simson hatte? Merken wir das daran, dass wenn wir das nächste Mal versuchen, die Tür aufzumachen, dass sie aus den Angeln fällt? Manchmal kommen einem ja so Gedanken, wenn wir die Verheißungen der Bibel lesen, wenn du eine Verheißung für dich und für dein Leben in Anspruch nehmen möchtest. Wir malen uns das aus, wie könnte das sein? Was passiert dann, wenn das und das und jenes passiert? Und was wird dann, ich weiß nicht, ob es euch so geht, mir geht es so. Und ich glaube, das große Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir verlernt haben zu warten. Dass wir uns alle möglichen Gedanken machen, aber dass wir das, was wir wollen, das, was wir brauchen, das, was uns jemand zugesagt hat, dass wir es jetzt und sofort haben wollen. Früher war es noch so, dass du wusstest, ein Brief dauert manchmal 2, 3 Tage, bis er da ist. Wenn es heute mehr als einen Tag braucht, dann werden wir schon ärgerlich. Wenn das Paket nicht nach 2 Tagen da ist, dann sind wir ärgerlich. Wehe dem, der irgendwo irgendwas bestellt hat und es ist nicht sofort da. Ein Freund von mir in Reutlingen, der hat gesagt, wenn er bei Amazon sieht, dass er etwas bestellen kann und es braucht 2 bis 3 Tage, dann bestellt er es gar nicht erst, weil es ihm zu lange dauert. Bei uns muss alles schnell gehen. Wir wissen, Fast Food ist ungesund, deswegen Slow Food. Ja, wir gehen ins Restaurant, wir genießen das Essen, aber wenn der Kellner länger als 10 Minuten braucht, dann werden wir nervös. Wir haben die Waschmaschine erfunden, aber nicht nur die Waschmaschine, sondern auch das Kurzwaschprogramm. Wir haben eine Mikrowelle mit Auftaufunktion, damit es schneller geht. Früher hatten die Supermärkte eine Schnellkasse für die, die wenig Artikel hatten. Heute ist es so, egal ob ich hier beim Obi Kaufland oder beim Marktkauf bin, Lidl, ich habe selten in einer Kasse mehr als 3 Personen vor mir. Wir wollen nicht mehr warten. Und wenn du da stehst, du merkst, wie die Leute in der Reihe anfangen zu meckern und sich zu beschweren. Wir haben verlernt zu warten. Das gilt nicht nur für die roten Ampel oder den Zug, der mal wieder zu spät kommt. Das gilt für unseren Glauben genauso. Wir beten und wir warten, dass Dinge passieren. Der Punkt ist aber der, dass Gott kein Instant-Gott ist, sondern lebendig. Gott ist kein Automat, wo ich draufdrücke und unten kommt was raus, sondern Gott ist ein lebendiger Gott. Gott lässt sich von unserer Ungeduld nicht unter Druck setzen. Er hat keine Beschwerdeabteilung, wo wir anrufen können und sagen können, pass mal auf, der Lieferservice, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten, ja? Hier himmlisches Unternehmen, also das könnte man noch ein bisschen himmlischer machen. Ich könnte mir vorstellen, wie man da noch ein paar Kniffe anwenden könnte, damit die Lieferung besser vonstatten geht. Gott lässt sich von uns nicht unter Druck setzen. Er hat für dich und für unser Leben, er hat für uns einen Plan und er kommt nicht zu spät. Und deswegen lasst uns diesen ersten Punkt mitnehmen. Wenn Gott dir eine Zusage gemacht hat, dann halte daran fest. Manchmal kann es etwas dauern, bis das passiert, was er dir zugesagt hat. Und ich möchte mal kurz in die Runde fragen, wer von euch heute Morgen ist hier und kann sagen, Gott hat mir in meinem Leben schon eine Verheißung gegeben. Wem von euch hat Gott schon eine Verheißung gegeben? Das sind viele von euch. Und wer von euch musste schon da warten, bis diese Verheißung eingetreten ist? Manchmal müssen wir warten. Aber dort, wo Gott, wo Jesus in dein Herz gesprochen hat, da bleibe dran, bis etwas passiert ist. Und wie viele Christen erleben die Erfüllung der Verheißungen Gottes für ihr Leben nicht, weil sie aufgehört haben zu warten, weil sie nicht in Jerusalem geblieben sind. Wisst ihr, was Jerusalem für ein Ort ist? Schlag mal auf, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Jerusalem ist der Ort des Gebets. Die Jünger trafen sich ab dem Tag der Verheißung, ab dem Tag, wo Jesus nicht mehr bei ihnen war, jeden Tag gemeinsam, um zusammenzukommen, um zu beten. Warten heißt nicht nichts tun. Auf den Herrn warten ist keine passive Haltung, sondern ein Ausdruck einer inneren Anspannung, dass Gott handeln wird. Es ist eine Haltung des Gebets. Aber wie oft verlassen wir diesen Ort Jerusalem und ziehen weiter in den Ort Do It Yourself. Und wir nehmen unser Schicksal selber in die Hand. Und wenn Gott mir das zugesagt hat und es halt nicht eintrifft, na gut, dann habe ich mich halt verhört, dann mache ich es halt wieder so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und wir sind sauer auf Gott, weil er unser Gebet nicht erhört hat und fangen an, unsere eigenen Wege zu gehen und wundern uns, dass Gott die Verheißungen in unserem Leben nicht umsetzt. Abraham musste 20 Jahre auf Isaak warten. Mose war 40 Jahre in Midian. David musste 20 Jahre nach seiner Salbung zum König warten, bis er König werden durfte. Israel, ein Volk, war 400 Jahre lang in der Sklaverei. Kam Gott zu spät? Nein. Aber es hat eine Zeit gebraucht, bis Gott seine Verheißung erfüllte. Jesus wartete 30 Jahre lang, bis der Zeitpunkt gekommen war. Es ist eine Ermutigung. Pfingsten ist eine Ermutigung für dich und für mich, uns auszustrecken nach den Verheißungen Gottes, bis sie in unserem Leben Realität werden. Das, was Gott verheißen hat für dich, ganz persönlich, festzuhalten, bis es passiert. Die Verheißungen in dem Wort Gottes, wisst ihr, wie viele Verheißungen es gibt im Wort Gottes? Mehr wie 10, oder? Wenn wir in eine Gemeinde zusammenkommen, würden wir jetzt wahrscheinlich bestimmt auf 40, 50 Verheißungen kommen, wenn wir so durch die Reihen gehen und fragen. Wenn du Leute fragst, die die Bibel gut kennen, die werden dir 100 Verheißungen erzählen. Wisst ihr, wie viele Verheißungen es gibt? Es gibt über 2000 Verheißungen in seinem Wort. Und diese Verheißungen gelten für uns. Und wir dürfen warten, bis sie in Erfüllung gehen. Wir wissen nicht, warum manchmal Dinge Zeit brauchen, aber wir dürfen sehen, einfach, dass es so ist. Und weil es so ist, dann lass den Mut nicht sinken, sondern bleib dran. Bleib im Gebet, bis etwas passiert, bis Gott eingegriffen hat. Und auch wenn wir es uns anders wünschen, immer dort, wo Menschen gewartet haben, das ist das biblische Zeugnis, war es möglich, dass Gott Großes wirken konnte. David hat 20 Jahre gewartet, bis Gott ihm sein Königreich gegeben hat. Und es wurde ein ewiges Königreich. Stellt euch vor, David hätte gehandelt wie Saul und hätte nicht gewartet. Gott hätte auch von ihm das Königreich wieder genommen. Wir dürfen warten, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Und ich wünsche mir das und ich möchte das prophetisch aussprechen, auch über unsere Gemeinde, dass Gott die Verheißung, die er uns gegeben hat, dass sie sie erfüllt. Und dass dieser Tag kommen wird, wo wir sehen dürfen, dass das, was er uns zugesagt hat, in Erfüllung geht. Ihr Lieben, ich habe es hin und wieder mal gesagt, Gott hat mir was in mein Herz gelegt für diese Gemeinde. Und es kommt noch mehr. Es wird noch mehr sein. Ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche anfängt. Ich kann nicht sagen, wir machen Church Life und nächstes Jahr sind wir an dem Punkt. Ich kann nicht versprechen, dass es in 5 Jahren soweit ist. Aber ich weiß, es kommt diese Zeit. Und bis diese Zeit kommt, werden wir als Gemeinde im Gebet stehen und nicht müde werden, den Mut nicht sinken lassen, nicht die leeren Stühle zählen und sagen, es passiert ja gar nichts bei uns, sondern wir werden im Glauben festhalten, dass Gott hier Menschen berufen hat, die zu dieser Gemeinde dazugehören, die ihn noch gar nicht kennen. Das ist die Verheißung Gottes, zu warten. Und die Jünger trafen sich täglich zum Gebet. Und dann geschah es an diesem Tag, am Pfingsten, fiel der Heilige Geist auf sie. Warum sollten die Jünger warten? Warum hat Jesus gesagt, sie sollen warten und nicht, geht schon mal los und ihr kriegt dann noch was hinterher? Warum war es so wichtig, dass die Jünger warteten, bis der Heilige Geist auf sie kam? Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie hatten Jesus intensiv kennengelernt. Sie hatten seine Predigten verinnerlicht. Sie haben Kreuz und Auferstehung nicht nur vom Hörensagen gekannt wie wir. Sie waren dabei. Sie hatten Heilsgewissheit, sie hatten göttliche Autorität. Warum sollten sie noch auf den Heiligen Geist warten? Weil Jesus wusste, dass seine Jünger schon viel erlebt und gesehen hatten, aber eine entscheidende Erfahrung hat ihnen noch gefehlt, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Er hat gesagt, diese Kraftausrüstung, die ihr braucht, um Zeuge für mich zu sein, wartet, bis ihr diese bekommt. Ihr Lieben, wenn Gott sagt, dass wir warten sollen, weil er uns mit Kraft erfüllen will, dass wir Zeugen sein können, dann wäre es dumm, wenn wir denken, wir könnten es ohne ihn tun. Diese Taufe im Heiligen Geist ist nichts, was so ein Sahnehäubchen, so ein nice to have ist, sondern es ist elementar notwendig. Und hier stoßen wir nämlich auch immer wieder an ein Problem in unserer Zeit. Nicht nur, dass wir verlernt haben zu warten, sondern wir haben verlernt, dass es sich nicht nur um uns dreht. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns 4. Wir haben eine Mentalität entwickelt, dass das, was wir besitzen, dass es auch uns gehört. Und was mir gehört, mit dem darf ich tun, was ich will. Und so ist unsere Haltung in vielen Bereichen. Solange es keinem anderen schadet, ist doch in Ordnung, was ich mache. Wir haben für unsere Freiheit gekämpft. Und wir reagieren äußerst allergisch darauf, wenn uns jemand die Freiheit beschneidet. Wenn jemand anders denkt, er könnte uns sagen, was wir zu tun und zu machen haben. Bestes Beispiel, Tempo 50 die Straße hier hoch. Schönes Schild, ich grüße es auch immer und fahre dann 60. Der Punkt ist der, dass Jesus sagt, pass mal auf, in deinem Leben als Christ geht es nicht nur darum, dass du eine gute Zeit hast. Es geht nicht nur darum, dass du die Verheißungen des Vaters für dich erlebst, sondern pass mal auf, die Verheißung des Vaters ist für dich, damit du sie weitergibst. Es geht nicht allein um dich, sondern ich möchte dir meinen Heiligen Geist geben, eine Kraft, die dein Leben erfüllt. Und wir stehen alle auf und schreien Halleluja und schwenken und ja, die Kraft des Herrn ist nicht nur allein für dich, sondern höre das, was Jesus weiter sagt. Es ist eine Kraftausrüstung zu was? Zum Dienst. Als Zeuge für ihn. Es geht nicht darum, dass wir als Pfingstgemeinde hier schöne Gottesdienste feiern und nach Hause gehen können und sagen, Mensch, heute war der Geist Gottes in unserer Mitte. Das war ja so wunderbar. Er hat mein Herz berührt und das meines Nachbarn auch. Wenn du den Geist Gottes heute erlebst und morgen den Geist Gottes nicht jemand anders erfahren lässt, dann gleichst du dem toten Meer. Gott gibt was in dich rein, aber du gibst es nicht weiter. Und am Ende beginnt das, was du hast, abzusterben. Und wenn es nicht gerade das tote Meer ist, sondern Süßwasser wäre, dann wird es irgendwann mal anfangen zu stinken. Wisst ihr was? Entschuldigt mir das, wenn ich das jetzt so hart sage, aber manche Christen stinken. Weil sie das, was Gott hat, für sich behalten. Weil sie nicht bereit sind, das weiterzugeben. Weil sie nicht bereit sind, auf das, was Gott mit ihnen vorhat, einzugehen, nicht weiterzugeben, sondern für sich zu behalten. Und Herr, ich und komm zu mir und hilf mir und meine Familie und in meinem Alltag und mein Chef und alles so furchtbar und alles. Sie haben nie gelernt, dass Gott sich nicht um sie dreht, sondern dass Gott uns herausruft, dass wir uns um ihn drehen. Und er möchte uns erfüllen mit Kraft aus der Höhe, damit wir weitergeben können. Wenn wir das nicht tun, ist das schlicht und ergreifend ungehorsam. Wenn ich den Geist für mich empfangen möchte, aber nicht bereit bin, rauszugehen, dann ist das ungehorsam. Das ist nicht eine Sache, die für einige Evangelisten sind. Ein Stefan, der zum Mediamarkt geht und einer Inderin von Jesus erzählt. Das ist ein tolles Beispiel gewesen, das bewegt mein Herz. Aber wenn ich das nicht tue, sondern wenn ich sage, Herr, komm du zu mir, ich brauche deine Kraft, damit es mir gut geht, damit ich was predigen kann, damit die Leute in der Gemeinde mich toll finden, dann habe ich was nicht verstanden. Weil es geht nicht um mich. Es geht darum, dass Gott mir etwas gegeben hat, damit ich es weitergeben kann. Pfingsten lehrt uns, dass wir nicht aus eigener Kraft gehen müssen, sondern dass Gott uns mit seiner Kraft erfüllen möchte. Und ihr Lieben, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich auf meinem Konzept bin, aber ich glaube, dass Gottes Geist heute Morgen in unserer Mitte etwas tun möchte. In deinem Leben und in meinem Leben, nämlich seine Verheißung zu erfüllen. Gott hat dir eine Verheißung gegeben und dort, wo du denkst, dass diese Verheißung noch nicht in Erfüllung gegangen ist, dort möchte Gott dich heute ermutigen, dran zu bleiben. Bleib dran, bis etwas passiert. Und die andere Sache ist, dass er in unserer Mitte wirken möchte, uns erfüllen möchte mit seinem Heiligen Geist, damit wir Kraft empfangen, um Zeugen für ihn zu sein. Ich bin sicher, dass ich keinem von euch erzählen muss, wie schwierig es ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Da gibt es so viele Hürden zu überwinden. Der ein oder andere von euch hat diese Gabe der Evangelisation. Halleluja, preist dem Herrn dafür. Aber selbst dort gibt es Momente, wo man manchmal einfach müde und träge ist. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht. Man wurde enttäuscht. Nächsten Samstag ist GOD, Global Outreach Day. Ich weiß nicht, wer von euch Lust hat, dabei zu sein, den Menschen von Jesus zu erzählen. Evi weiß Bescheid, ihr könnt nachher nochmal kommen und nachfragen. Aber wir können rausgehen als Gemeinde Jesu in diese Stadt und anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, aber ich habe so viel zu tun. Und ich weiß, und es bringt ja alles nichts und dies und jenes. Gott fordert uns heraus, das zu tun. Aber nicht, weil wir diese Kraft dazu hätten, sondern weil er uns mit seiner Kraft erfüllen möchte. Und seine Kraft ist die, die jede Form des äußeren Widerstandes überwindet. Und wisst ihr, was den Jüngern passiert ist, nachdem sie diese Kraft aus der Höhe empfangen haben? Nachdem sie begonnen haben, laut Gott zu preisen, nachdem 3000 Menschen zum Glauben gekommen waren, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam Widerstand. Da ist die geistliche Elite aufgestanden und hat den Jüngern gesagt, wenn ihr noch mal weiter von diesem Jesus redet, dann werdet ihr das bitter bereuen. Sie wurden verprügelt und sie gingen wieder zurück. Sie gingen wieder zurück in diesen Raum, in dem sie sich davor getroffen haben. Sie haben die Türe zugemacht. Sie haben gesagt, es hat doch alles keinen Sinn. Lassen wir es doch. Nein, sie gingen zurück und haben gebetet und haben gesagt, Herr, du hast gesehen, was hier passiert ist. Schenk du uns Freimut, dein Evangelium zu verkündigen. Und wisst ihr, was passiert ist? Eine Woche nach Pfingsten war es gleich schon wieder Pfingsten. Dieser Geist Gottes kam erneut auf sie und hat sie von neuem erfüllt und hat neu diese Kraft in sie hineingelegt. Pfingsten ist nichts, was einmal vor 2000 Jahren passiert ist. Nichts, was du einmal in deinem Leben erleben darfst, sondern etwas, was wir täglich neu erleben dürfen. Dass wir uns ausstrecken dürfen danach, dass diese göttliche Kraft in dein Leben hineinkommt, damit du hinausgehen kannst, um Zeuge zu sein. Dort, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, im Zug, auf dem Weg zu deiner Arbeit, beim Einkaufen in der Stadt, an der Tankstelle, wo auch immer du bist, dass der Geist Gottes zu dir sprechen kann und es ist er, der dir Kraft gibt. Wie oft überlege ich mir, Mensch, meine Worte haben doch, was können die schon ausrichten? Was kann ich Menschen schon erzählen? Es ist nicht wichtig, was du Menschen erzählen kannst, sondern was die Kraft Gottes durch dich für andere Menschen bewirkt. Und es gibt keinen anderen Ort, an dem du so sehr diese Kraft Gottes erleben kannst, als dort, wo du merkst, dass deine Kraft zu Ende ist. Und wir müssen nicht von einem Mal, von einer Geistestaufe von vor 20 Jahren immer noch von den Resten leben, sondern wir dürfen täglich neu das erleben, was am Pfingsten passiert ist, dass der Geist Gottes uns mit Kraft erfüllt. Gott wollte fortan durch die Wirkung seines Geistes unter den Menschen präsent sein. Der Geist Gottes inspiriert unsere Rede vom Wort Gottes. Er überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht, so hat es Jesus gesagt. Er bewirkt Glauben. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns als Gläubigen. Er macht uns der Erlösung und der Gotteskindschaft. Er schenkt uns Heilsgewissheit. Er macht uns sicher, dass das so ist. Er schenkt Gaben zur Auferbauung der Gemeinde. Doch all diese Dinge beschreiben nicht das, was am Pfingsten passiert ist. Das ist das Wirken des Geistes, ja, aber die Geistestaufe bedeutet, Kraft zu empfangen, um anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Form von menschlicher Weisheit, sondern so wie Paulus es sagt, in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und das ist das, was wir als Gemeinde brauchen. Das ist das, was uns Durchschlagskraft gibt. Wo wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, wo wir hinausgehen, wo wir Gott lieben, einander lieben und Menschen lieben. Wo wir rausgehen und wo wir ihnen von ihm erzählen. Und wo wir es tun in seiner Kraft. Und dort werden Dinge passieren. Das ist die Verheißung. Das ist das, was wir sehen können in der Apostelgeschichte, was passiert ist. Das ist eine göttliche Realität. Pfingsten heißt nicht, wir erinnern uns an das, was mal war, vor 2000 Jahren und wir feiern heute ein Fest und haben noch einen Feiertag, das nehmen wir auch noch mit, sondern Pfingsten heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, getauft zu werden im Heiligen Geist. Nicht als eine Verdienstmedaille, weil wir besonders heilig sind, sondern als eine Ausrüstung der Kraft, um Zeuge für Jesus zu sein in dieser Welt. Die Taufe im Heiligen Geist macht mich nicht heiliger. Sie macht mich kräftiger als Christ. Sie macht mich nicht sündlos, aber ohne sie bin ich kraftlos. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, dass Bekehrung und Geistestaufe zwei unterschiedliche Erfahrungen sind. Wenn Gott in deinem Leben drin ist, dann ist das Halleluja, preis dem Herrn. Aber er hat mehr für dich als deine Bekehrung und als ewiges Leben. Er hat eine Verheißung für dich, die er in deinem Leben erfüllen möchte, dass du Kraft erleben darfst, wie du mit deinen Worten, mit deiner menschlichen Unvollkommenheit ein Teil der göttlichen Kraft wirst und im Leben von anderen Menschen Dinge bewegen und verändern kannst. Denn dort, wo die Jünger hingingen, aus dieser Kraft wurde ihr Zeugnis immer von übernatürlichen Zeichen begleitet. Die Verkündigung des Wortes Gottes hat in der Regel bewirkt, dass Menschen sich bekehrt haben, dass der Geist Gottes auf andere Menschen fiel, dass sie in neuen Sprachen geredet haben, dass Prophetie da war, dass Lobpreis da war. Das ist das, was passiert, wenn wir in der Kraft Gottes das Evangelium verkündigen. Es gibt mehr als mit Hängen und Würgen über die Runden zu kommen, sondern es gibt eine Kraft, die uns erfüllen möchte, die dein Leben verändert und dich befähigt, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Dass solche Stories, wie wir sie gehört haben, von Baptist, wo dies und jenes passiert und Menschen dahin kommen, Menschen dorthin kommen und sich bekehren und dadurch sich Möglichkeiten auftun. Gott hat das auch für dich vorbereitet. Kannst du dir vorstellen, den Oberbürgermeister von Göppingen zu Jesus zu führen? Ja, wer bin ich denn? Ich habe doch überhaupt keinen Zugang und überhaupt, wenn die Kraft Gottes in dir ist, dann hast du die Möglichkeit, dann hast du die Fähigkeit, dann wird der Geist Gottes dir diese Möglichkeiten schenken. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken dürfen, immer wieder neu. Es gibt mehr als am Puls der Zeit zu sein, zweimal im Jahr in Urlaub zu gehen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Ihr Lieben, es gibt ein Leben in der Kraft Gottes, das unser Leben komplett auf den Kopf stellt, weil er in unserem Leben wirkt und Dinge wirkt, die wir aus unserer Kraft heraus nicht tun können. Und ich möchte diejenigen von euch einladen, die heute Morgen hier sind, die sagen, hey, in meinem Leben, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Oder vielleicht hast du vor langer Zeit mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, zu erneuern, keine Entschuldigung zu suchen, sondern dich auszustrecken und zu sagen, Jesus, das, was ich brauche, bist du. Ich brauche dich in meinem Leben, weil wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich, dass dort so viel Schlechtigkeit drin ist. So viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. So viele Dinge, die einfach schief laufen. Das, was ich brauche, das bist du. Und dort, wo du das tust, dort öffnest du dem Heiligen Geist den Raum, dass er auch in dein Leben hineinkommen kann. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, aber noch nie die Taufe im Heiligen Geist erlebt hast. Diese Leidenschaft, diese Energie, die wir sehen können bei den ersten Jüngern. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und dich auszustrecken, dass diese Taufe im Heiligen Geist auch für dich und für dein Leben eine Realität und eine Wirklichkeit wird. Wenn du vor 20 Jahren die Taufe im Heiligen Geist erlebt hast und immer noch versuchst, das zu konservieren, was damals war. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dich neu auszustrecken und zu erleben, dass der Geist Gottes nicht nur einmal dein Leben durchdringen und erfüllen will, sondern es immer wieder tut. Ich möchte dich einladen, dieses Geschenk Gottes anzunehmen. Und dort, wo du den Geist schon erlebt hast, möchte ich einladen, so wie es heißt, Apostelgeschichte 4, Epheser 5, schreibt es Paulus, immer wieder neu dich erfüllen zu lassen von seinem Heiligen Geist. Nicht, damit du ein tolles Gefühl hast, nicht, dass du Engel in deinem Wohnzimmer hin und her spazieren siehst, sondern dass deine menschliche Kraft von Gottes Kraft und Dynamik erfüllt wird und du ein Zeuge sein kannst in deinem Umfeld. Dass dein Nachbar gerettet wird, der Jesus nicht kennt. Dass dein Chef gerettet wird, der Jesus nicht kennt. Dass deine Kinder, die Jesus nicht kennen, merken und spüren, dass in deinem Leben etwas anders ist und sie nicht umhinkommen zu sagen, das, was du hast, ist das, was mir fehlt. Wir müssen manchmal warten bis, aber in jedem Fall lohnt es sich. Und ihr Lieben, ich möchte euch einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und wir sind schon ziemlich vorangeschritten in der Zeit. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, am Ende kurz aufzustehen. Nein, ihr Lieben, lasst uns unsere Augen schließen. Das, was am Pfingsten passiert ist, ist keine einmalige Sache. Jesus hat denen, die ihm nachgefolgt sind, 120 Männern und Frauen, gesagt, wartet, bis der Geist Gottes auf euch kommt und ihr Kraft empfangt, um meine Zeugen zu sein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wo du eine Verheißung Gottes in deinem Leben hast, dran zu bleiben, bis diese Verheißung Wirklichkeit wird. Das Wort Gottes sagt, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, aber nicht nur für unsere Sünde, sondern auch für unsere Krankheit. Dass seine Striemen uns zur Heilung geworden sind. Das Wort Gottes hat eine Verheißung für deine Krankheit, und zwar, dass sie eines Tages in jedem Fall vorbei sein wird. Aber dass Gott sie auch heute schon heilen kann. Und wenn du heute Morgen eine Krankheit hast, ein Leiden hast, wenn es dir schlecht geht, dann möchte ich dich bitten, jetzt an diese Stelle deine Hand zu legen. Dass diese Verheißung Gottes in deinem Leben eine Realität werden kann. Und so strecken wir uns aus, Geist Gottes, heute Morgen, dass du ein Werk in unserer Mitte tust, an den Geschwistern, die geplagt sind von Krankheit. Dass deine Kraft jetzt kommt. Dass du Heilung schenkst in diesem Moment. Es braucht keine richtigen und gesalbten Worte. Es braucht kein langes Gebet, sondern es braucht deine Kraft, dass Heilung fließen kann. Und wir strecken uns aus, dass diese Kraft jetzt fließt. Und dort, wo du in deinem Leben erlebst, dass dir Kraft fehlt, da ist so viel Müdigkeit drin. Der Alltag, der raubt dir so viel Kraft. Mit den Kindern, dein Beruf. Und du bist mittendrin oder kurz vor dem Burnout. Es ist die Verheißung Gottes für dich, dass du Kraft empfangen darfst für dein Leben. Und ich lade dich ein, dich auszustrecken. Dass Kraft Gottes hineinkommt in dein Leben. Dass du die Erfahrung machen darfst, dass das Christsein nicht heißt, irgendwie über die Runden zu kommen und zu wissen, am Sonntag gibt's wieder einen Gottesdienst und irgendwie gibt's da ein paar nette Leute und ich gehe da hin und es ist so, ja, irgendwie halt ein Teil. Gott möchte Dynamik und Kraft in deinem Leben freisetzen. Er möchte seinen Heiligen Geist in dein Leben hineinlegen. Und er möchte dir diese Kraft geben, nicht damit es dir besser geht, nicht damit du nicht mehr müde bist, nicht damit du irgendwie jetzt machen kannst, was du willst und wieder Kraft hast für deine Hobbys und für all das, sondern er möchte diese Kraft in deinem Leben freisetzen, damit du hinausgehen kannst, sein Evangelium zu verkündigen. Und dort, wo du bereit bist, das zu tun, dort streck deine Hand aus und diese Kraft wird dich erfüllen, jetzt in diesem Moment. Und ihr Lieben, es ist keine magische Sache. Es ist nichts, was wir bewirken können. Es ist rein diese Offenheit, der Glaube, dass Gott das, was er getan hat vor 2000 Jahren und was wir sehen können durch die Geschichte, die Kirchengeschichte hindurch, bis zu dem heutigen Tag tut. Es geht darum, das im Glauben anzunehmen und zu erleben, dass diese Kraft in dein Leben freigesetzt werden kann. Und wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes sind, dann würde ich das gerne so machen, dass diejenigen von euch, die sagen, ich merke irgendwie, ich brauche da Kraft. Irgendwie, ich bin nicht durch. Irgendwie, ich möchte, aber ich komme nicht durch. Oder du eine Krankheit hast, wo du sagst, ich möchte, dass Heilung in mein Leben kommt. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Wir werden hier vorne Segnungsteams haben. Wir haben heute ein paar mehr, die den Dienst tun. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Und für diejenigen, die sagen, okay, für mich, es war gut, es ist schön, ihr dürft gerne gehen. Ihr dürft den Sonntag genießen. Ihr dürft wissen, dass der Geist Gottes mit dir ist, egal wo du bist. Ihr dürft an Baptist vorbeilaufen und euch überlegen, ob euer Name auf diese Liste vielleicht eingetragen werden sollte. Und auch wenn das nicht der Fall ist, du darfst nach Hause gehen und deinen Sonntagsbraten genießen. Das ist keine Frage. Das macht dich kein Stück unheilig und ungläubig. Aber ich möchte dich einladen, wenn du merkst, es ist noch nicht vorbei, einfach diese Zeit noch zu bleiben, bis du merkst, ja, jetzt ist es gut. So möchte ich einfach zum Schluss den Segen sprechen. Herr, dass du mit uns gehst. Und ich bete darum, dass deine Kraft uns erfüllt. Ich bete darum, dass du uns mitgehst in diese neue Woche. Herr, dass dein Angesicht leuchtet über uns, dass du uns gnädig bist. Und ich danke dir für dein Reden heute Morgen. Amen.